Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Heute bin ich mal auf dem Holzweg, aber nicht im Sinne des Sprichworts, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, denn heute wird es sehr viel um Holz gehen. Und da freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Sophia Adler. Sie ist eine Nachfolgeunternehmerin und mit in der Geschäftsführung von Adler Parkett in Dirlewang und bestens mit diesem wunderschönen und wertvollen Rohstoff Holz vertraut. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und ein besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Sophia Adler.
Ja, hallo Jürgen. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr. Fangen wir doch mal direkt an. Adler Parkett ist ja ein Familienunternehmen und du bist als Nachfolgeunternehmerin dort eingetreten. Welche Generation bist du denn? Also wie viel habt ihr denn jetzt schon hinter euch?
Also ich bin die dritte tätige Generation. Man muss aber dazu sagen, das Unternehmen, so wie es von Anfang an bestand. Am Anfang war es ja noch ein Furnierwerk, beziehungsweise ganz am Anfang sogar noch eine kleine Schreinerei. Wurde 1927 gegründet, also jetzt bald haben wir 100-Jähriges.
Wow.
Meine Familie ist dann später mit eingestiegen, war aber schon immer irgendwie in diesem Unternehmen mit involviert und hat es dann später komplett übernommen. Man würde zu Neudeutsch sagen, ein Management-Buyout gemacht. Und ich bin jetzt die dritte Generation, die hier tätig sein darf.
Und du sagst, am Anfang war es eine Schreinerei, ganz klassisch. Wann ist die Entscheidung gefallen, sich auf Parkettherstellung zu konzentrieren?
Ah, das ist so Schritt für Schritt gekommen. Das war ganz interessant. Also wie gesagt, ganz am Anfang, also eine kleine Schreinerei. Wir sitzen auch hier im Allgäu in einem kleinen Ort namens Dirlewang. Wenn man uns jetzt hier besuchen kommen wird, man wird sehr viel Wiesen sehen, es wäre sehr viel Natur und es ist kein großer Ort, sage ich mal. Also es war eine klassische, ich sage jetzt mal, Dorfschreinerei und daraus hat sich dann eben mit der Zeit ein Furnierwerk entwickelt. Wir waren dann spezialisiert auf verschiedene Arten von Furnier, unter anderem Schälfurnier und haben dann zum Beispiel Kesselschachteln hergestellt. Also ganz lustig, fürs Allgäu. Allgäu ist ja relativ bekannt für Käse und da durften wir mit unserem Schälfurnier eben Käseschachteln herstellen. Und mit der Zeit haben wir dann nicht nur Käseschachteln hergestellt, sondern eben natürlich auch viele andere weitere Dinge im Furnier. Unter anderem auch für Parketthersteller die Deckbelege, also das, was oben drauf kommt. Mhm. Und nach einer Zeit haben wir festgestellt, dass wir das scheinbar ganz gut können und haben uns so ein bisschen darauf spezialisiert, dass wir gesagt haben, wir probieren das jetzt selbst. Und ja, seit so circa Mitte der 90er Jahre haben wir dann gesagt, wir spezialisieren uns jetzt nur noch auf Parkett und produzieren jetzt nur noch Parkett, stellen hier auch nach wie vor unsere Furnierdeckbelege zum Teil auch selber noch her. Sprich, dass ein Teil des Parketts wirklich vom Stamm bis zur Diele hier bei uns im Allgäu angefertigt wird.
Und die Käseschachteln sind auch noch im Angebot oder sind die?
Leider nicht mehr.
Leider nicht.
Schade. Leider nicht mehr. Wer weiß, man könnte sich das vielleicht zum Jubiläum überlegen.
Wie war das denn so für dich am Anfang, als du in das Familienunternehmen reingekommen bist? Lief das reibungslos komplett ab oder gab es da auch schon mal so hin und wieder Sand im Getriebe?
Oh, das ist schön formuliert, Sand im Getriebe. Also ich denke, so eine Nachfolge in so einem Familienunternehmen hat immer gewisse Hürden und hat immer bestimmte Herausforderungen. Man muss ja auch dazu sagen, mein Weg war ja jetzt auch nicht linear, dass ich von Anfang an gesagt habe, okay, hey, ich mach das, ich habe da total Lust drauf. Eher im Gegenteil tatsächlich, weil, und das werden wahrscheinlich auch andere Nachfolger oder Familienunternehmer bestätigen, wenn du mit sowas aufwächst und dann eben auch von A bis Z alles kennenlernst. Also ich habe auch, als ich Jugendliche war, habe ich hier auch immer meine Ferienarbeit mit verbracht und natürlich am Abendbrottisch war es auch immer Thema. Lernst du ja nicht nur die schönen Seiten kennen, sondern eben auch die großen Herausforderungen und vielleicht auch ein paar kleine Schattenseiten. Und du lernst auch die Verantwortung kennen, die damit schwingt. Also es ist ja nicht nur, es sind ja ganz viele verschiedene Themen, die du dann ja plötzlich auf dem Tisch hast. Und ich wusste nicht, ob ich dieser Sache überhaupt gerecht werden würde. Und ich muss auch sagen, von der Thematik her, wenn man damit auch aufwächst, ganz am Anfang, vielleicht so als Jugendliche, weiß man dann auch noch nicht so ganz, wie cool das eigentlich ist, so ein Parkettboden. Und wollte das dann erst am Anfang gar nicht so wirklich machen. Hab dann ganz klassisch Kommunikationswissenschaften studiert und dann später BWL. Und durch das Studium und durch einige der Berufserfahrungen, die ich dann eben im Laufe des Studiums sammeln konnte in größeren Konzernen, habe ich so ein bisschen festgestellt, dass ich doch so ein bisschen wieder mit dem Familienunternehmen liebäugle und mit dem Unternehmertum, gerade auch so in kleinmittelständischen Unternehmen. Man sollte dazu sagen, dass wir kein sehr großes Unternehmen sind. Also wir sind eher mittelständisch angesiedelt mit 45 Leuten. Und das hat mich dann plötzlich doch wieder ziemlich gereizt, weil ich dann so festgestellt habe, in so Konzernen, das ist alles sehr träge. Und da geht so, das nicht so schnell voran, wie ich es halt gewohnt bin, so vom Familienunternehmen. Und so bin ich dann schlussendlich ins Familienunternehmen gekommen, habe das dann nach dem Studium ausprobiert, mich wieder absolut darin verliebt und seitdem bin ich hier tätig.
Ja, das ist klar, die Gestaltungsspielräume sind natürlich ganz andere als in einem Konzern, wo man eben einer von unglaublich vielen ist. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber das Familienunternehmen, ich weiß jetzt, dein Vater ist noch mit drin. Gibt es auch noch andere Familienmitglieder, die sich dort mit einbringen? Ich weiß von dem Nikolai Müller, der vor einiger Zeit im Podcast war, das ist auch ein Familienunternehmen. Da war der Vater, er macht das noch mit Brüdern zusammen. Und er sagt, Ziel muss es immer sein, dass man am Ende sich noch unterm Weihnachtsbaum treffen kann und sich verträgt. Ja. Ist das bei euch auch so?
Ja, definitiv. Also Gott sei Dank. Ich muss auch sagen, mein Vater und ich, natürlich gibt es immer mal wieder Reibereien. Ich glaube, es wäre nicht normal, wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet und dann natürlich auch privat miteinander zu tun hat, wenn es die nicht geben würde. Aber es war jetzt noch nie irgendwas richtig Dramatisches oder irgendwas richtig Schlimmes. Also schlussendlich vertragen wir uns auch immer wieder und Gott sei Dank sind diese Reibereien ja dann auch immer eher geschäftlicher Natur. Also auch Dinge, wo man dann auch mal sagen kann, okay, hey, schalten wir mal ab und jetzt zum Beispiel Weihnachtsbaum ist zum Beispiel schon auch ein Thema. Natürlich kann das schon auch sein, dass an Weihnachten, wenn man die ganze Familie zusammensitzt, dass da das Unternehmen dann auch irgendwann mal wieder Thema wird. Aber es gibt Gott sei Dank doch immer mal wieder auch Leute in der Familie, die dann auch sagen, okay, lass uns mal
beiseite. Reicht jetzt.
Ja, es reicht jetzt und das ist ganz gut.
Jetzt seid ihr ja wirklich dann zwei Generationen, die da aufeinandertreffen und so Familienunternehmen, gerade wenn die auch schon in der dritten Generation sind, sind ja tatsächlich immer so geprägt von Traditionen und auch dann oft von den Werten der Gründergeneration oder so. Welche Unternehmenswerte sind das denn bei euch, die da besonders wichtig sind oder hast du da auch neue Impulse mit reinbringen können oder hast du das vielleicht vor? Und wie stellt ihr dann auch sicher, dass das umgesetzt werden kann und die Mitarbeitenden das so leben?
Oh, das ist jetzt eine sehr große Frage. Gefällt mir aber sehr. Ja, also ich muss sagen, es sind jetzt keine Werte, die mir so unbekannt waren, weil so sind es auch Werte, mit denen ich irgendwie erzogen worden bin und die halt dementsprechend dann auch mein Vater oder auch mein Großvater hier im Unternehmen leben. Also jetzt wie beispielsweise Ehrlichkeit, Vertrauen, so diese klassische Handschlagmentalität, bekomme ich immer wieder gesagt von meinem Vater, dass ein Wort eben noch ein Wort zählen muss und dass auch wenn Sachen schief gehen, dass man dazu stehen muss. Also das sind so Dinge, mit denen bin ich nicht nur jetzt hier im Unternehmen jetzt immer mal wieder oder werde ich immer mal wieder damit konfrontiert, sondern eben auch, bin ich damit irgendwie aufgewachsen, deswegen war das jetzt nichts Neues. Hinsichtlich der Mitarbeitenden, also ich sage jetzt mal so, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja viele Unternehmen und ich sehe das auch so bei größeren Konzernen, die immer sagen, okay, wir stehen für diese Werte und schreiben diese Werte auf einen großen Billboard oder irgendwie auf ein großes Plakat. Das sehe ich bei uns nicht. Bei uns werden die Werte automatisch gelebt und man sieht es vor allem, wie die Werte gelebt werden, wenn Sachen mal irgendwie nicht so ihren Weg gehen, wie man sich dazu dann verhält. Also beispielsweise Handschlagqualität, beispielsweise, dass man dazu steht, wenn man einen Fehler gemacht hat und dann sich vor dem Kunden entschuldigt und versucht, das Beste daraus zu machen. Das ist, finde ich, so Dinge, die muss man nicht auf einen Billboard schreiben, sondern muss es leben, auch den Mitarbeitenden und den Kollegen vorleben. Und wenn man merkt, dass hier Dinge gelaufen sind, die hier vielleicht einfach nicht so diesen Werten entsprechen, dann darf vielleicht einfach mal in die Kommunikation gehen. Genau.
Ja, das, was du beschreibst, entspricht eigentlich auch so den Erfahrungen, die ich habe, gerade auch mit den kleineren KMU, Mittelstand, wo dann eben wirklich die Werte der Gründer, Gründerinnen entscheidend sind und von da auch vorgelebt werden und dann auch automatisch von den Mitarbeitenden übernommen werden.
Ja.
Und wir haben ein Unternehmen bei uns im Kundenstamm, da ging lange Zeit noch der 85-jährige Firmengründer immer wieder einmal die Woche durchs Unternehmen und dann standen die Leute da stramm und da war alles ordentlich. Und wenn da bloß ein Putzlappen in der Ecke lag, dann hat er die Leute erstmal so ein bisschen rund gemacht und das wollte keiner. Also war Ordnung da ein Wert, der wirklich von denen gelebt wurde und das ist Maschinenbau gewesen und das ist wirklich schwer, dort wirklich alles sauber zu halten mit Öl und dergleichen. Aber da fand ich das auch ganz faszinierend, wie das so einfach, ja, fast schon traditionell gelebt wird. Wie sieht das denn so aus mit Handlungsrichtlinien? Ja, also auch das Wort, also der Wert Ehrlichkeit. Ja, da kann ja auch jeder was anderes drunter verstehen. Und du verstehst womöglich was anderes nochmal darunter als dein Vater. Ich sage immer ganz gerne, auch die Mafia hat ja Werte, Familie, Ehre, Treue, versteht aber womöglich ganz was anderes darunter als wir. Also insofern sind ja so Handlungsrichtlinien, wann ist dieser Wert für uns eigentlich erfüllt, ganz wichtig. Und gibt es da so Momente, wo du sagst, das sehe ich jetzt aber anders als mein Vater, das würde ich gerne ändern?
Also es gibt immer mal wieder so kleinere Beispiele. Ein Beispiel, was mir immer ein bisschen auch, oder was ich mal ganz faszinierend finde, wo ich mir ja schon denke, okay, das sind jetzt unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Generationen, ist zum Beispiel das Thema Fehlerkultur. Also bei meinem Vater ist es so, wenn ein Fehler passiert, dann sucht er sofort nach dem Schuldigen. Und dann wird der Schuldige natürlich dann erstmal herzitiert und dann wird dem Schuldigen erstmal bewusst gemacht, du hast einen Fehler gemacht, mach den nie wieder. Und es kann auch sein, dass derjenige dann vielleicht auch etwas Ärger bekommt, wenn es ein großer Fehler ist. Bei mir ist es eher anders. Also wenn ich merke, dass bei mir in meinem Bereich ein Fehler passiert ist, ärgert mich das natürlich auch sehr. Und natürlich ist mein erster Impuls dann auch erstmal die Person zu finden und dann zu der Person zu sagen, warum hast du diesen Fehler gemacht? Ich versuche aber diesem Impuls zu widerstreben, sondern versuche eher herauszufinden, warum ist dieser Fehler passiert. Also anders als mein Vater. Mein Vater sucht eher die Person. Ich versuche eher herauszufinden, warum ist der Fehler passiert und wie kann man es ändern. Vielleicht kann die Person ja irgendwie nichts dafür oder vielleicht ist es ein systematischer Fehler. Und der Fehler passiert halt dementsprechend dann auch immer wieder und lässt sich so dann vielleicht auch leichter abschalten. Dementsprechend, ich persönlich bin auch der Meinung, wenn man mit Fehlern auch ein bisschen, also es geht jetzt nicht hier um eine laissez-faire Abhandlung von Fehlern. Natürlich sind Fehler blöd, aber Fehler können passieren. Um daraus zu lernen. Wenn Fehler immer wieder passieren, ist es natürlich keine schöne Geschichte. Aber ich persönlich denke auch, wenn man hier in der Fehlerkultur eher mehr nach dem System Fehler sucht, anstatt nach der Person, sind die Personen vielleicht auch viel einsichtiger, wenn es um Fehler geht. So ist es so, dass ich teilweise auch schon mitbekommen habe, wenn Fehler hier im Betrieb passieren, dass sie teilweise unter den Tisch gekehrt werden, weil sie nicht möchten, dass mein Vater beispielsweise davon Wind bekommt.
Weil mehr Angst dann vor dem Donnerwetter da ist, ne?
Ja, exakt. Ja. Und mein Vater hat sich zum Beispiel vor kurzem gewundert, so, ich verstehe einfach nicht, warum die Leute nicht zu mir kommen, wenn sie einen Fehler machen. Ist doch nicht so dramatisch. Fehler sind doch menschlich. Und komisch.
Aber tatsächlich ist das dann ja auch ganz schnell ein Beispiel für so einen Wertekonflikt, ne? Wenn man eben sagt, okay, wir haben Fehler und da müssen wir gucken, dass die nicht passieren, aber wir haben auch Ehrlichkeit als Wert. Wird dann da ganz schnell so ein Konflikt geschaffen, unterschwellig, ohne dass man das natürlich möchte, aber für die Mitarbeitenden eben manchmal schwer. Die Angst dann vielleicht auch aushalten, oh, jetzt kriege ich wieder eine Abreibung vom Chef, weil ich da was falsch gemacht habe, vielleicht können wir es lieber beiseite lassen. Ich finde auch das Wording, was du so benutzt, weil du sagst ja sehr bewusst immer wieder, Fehler passieren und das sehe ich genauso. Fehler passieren, Fehler macht man nicht. Ein Fehler, den man macht, macht man absichtlich und dann ist es auch kein Fehler mehr. Und so, und wenn Fehler passiert, ja, er sollte nicht öfter passieren, weil dann ist tatsächlich klar, da lernt keiner draußen, da muss man natürlich nochmal ansetzen, aber ich habe den Eindruck, du hast da einen guten Blick und es scheint jetzt ein Prozess dann bei euch im Gange zu sein, dass sich was ändert.
Also das war zum Beispiel eine der Dinge, wie ich schon gesagt habe, da ist es, und das ist ja da das Spannende an Familienunternehmen. Bei Familienunternehmen, gerade wenn man so mehrere Generationen in einem Unternehmen hat, dann hat die eine Generation vielleicht nochmal auf bestimmte Themen einen anderen Blick als die andere Generation. Und für meinen Vater war das halt schon immer so. Und deswegen ist es ganz interessant, dass er mich halt jetzt hat, die ihn halt da jetzt hin und wieder auf so Themen hinstupsen kann, sodass er darüber reflektieren kann und dass sich halt andere Dinge so ein bisschen ändern können.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool, dass ihr da auch womöglich gegenseitig voneinander lernt und auch definitiv, dein Vater da bereit ist, nochmal einen anderen Blick zu bekommen und die Perspektive zu wechseln.
Ja, definitiv. Also das muss ich auch sagen, das macht auch wirklich den Reiz auch so ein bisschen aus in den Familienunternehmen. So das gegenseitige Lernen, muss halt auch immer dazu sagen, und das habe ich auch schon von anderen Familienunternehmen mitbekommen, dass es nicht ganz selbstverständlich ist, aber bei uns ist es Gott sei Dank selbstverständlich, dass die jeweiligen Generationen offen dafür sind, von den anderen zu lernen oder zumindest sich das mal anzuhören und zu schauen, okay, wo kann man vielleicht so ein bisschen was verändern.
Ist ja auch, denke ich, der Weg, um sich ja zukunftsorientiert aufzustellen, weil alles andere wäre ja Blödsinn.
Ja, das denke ich auch. Also.
Ja, kommen wir mal zu eurem wunderbaren Werkstoff, das Holz. Und ihr schreibt ja, das Holz, das ihr verwendet, kommt so aus FSC und PEFC zertifizierten Wäldern. Ich kenne das ja alles, bin ja auch eigentlich Grafiker und da arbeitet man natürlich auch mit FSC zertifizierten Papieren aus entsprechenden Wäldern. Da geht es ja bei diesen Zertifizierungen vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so genau wissen, um nachhaltige und verantwortungsvolle Bewirtschaftung. Stammt denn das Holz, das ihr verwendet, hauptsächlich aus Deutschland oder wo bekommt ihr das letztendlich überall her?
Unterschiedlich. Also, was du gerade angesprochen hast, die zwei Zungenbrecher, FSC und PFC, muss man wirklich sagen, sehr wichtiges Thema in unserer Branche. Ich finde es immer noch sehr schade, weil sehr oft die Holzbranche immer noch so in diesen Beruf gerät mit Raubholz, Abholzung etc., wovon wir uns ganz klar distanzieren möchten natürlich und dementsprechend schreiben wir solche Dinge zum Beispiel auf unsere Webseite, weil das Zertifikate sind, mit denen man belegen kann, dass wir solche Dinge halt oder dass wir auf solche Dinge halt sehr achten. Wir haben unterschiedliche Bezugsquellen für unser Holz. Wir haben ja beispielsweise nicht nur europäische Hölzer bei uns im Sortiment, sondern ja auch teilweise amerikanische, wie zum Beispiel amerikanischen Nussbaum oder amerikanischen Kirschbaum. Einfach aus dem Grund, wenn man den europäischen nehmen würde, den europäischen Nussbaum, daraus könnte man einfach keinen so schönen Parkettboden machen, so wie wir es machen. Wir sind ja vor allem sehr bekannt für lange und breite Dielen, also von bis zu einer Länge von 11 Metern.
Jetzt oh, an einem Stück?
An einem Stück, tatsächlich.
Und das kann man so verlegen?
Ja, man braucht die Räumlichkeiten dafür.
Ja, klar, gut, aber Holz ist ja auch so ein Werkstoff, das immer arbeitet und sich bewegt. Ja. Und das ist bei 11 Metern, gibt es da nicht Probleme oder gibt es da so Sachen, wo man dann besonders drauf achten muss?
Ja, hier kommt halt vor allem auf den guten Aufbau drauf an. Also hier haben wir halt dann eine sehr starke Unterkonstruktion, die das mit dieser Bewegung noch so relativ gut abfedern sollte, sozusagen.
Ne? Verlegt ihr diese Parkettsachen auch oder übergibt ihr das den Parkettlegern?
Genau, wir haben jetzt in dem Fall haben wir Partnerverleger, teilweise auch Partnerverleger, die weltweit, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Und dementsprechend sind wir der reine Hersteller.
Ich habe auch schon gesehen, weltweit, ihr wart auf einer Messe in Dubai zum Beispiel. Das heißt, ihr seid anscheinend nicht nur dort örtlich unterwegs, sondern habt ein sehr breites Gebiet, in dem ihr verkauft. Verkauft ihr auch tatsächlich nach Dubai?
Ja, also wir verkaufen tatsächlich auch nach Dubai. Wir haben vor kurzem mal wieder unsere Exportquote ermittelt und unsere Exportquote liegt ungefähr so circa bei 40%. Mit Export meine ich teilweise natürlich Nachbarländer, aber auch Länder, beispielsweise Schweiz ist jetzt das nächstgelegene Drittland, viel auch beispielsweise Hongkong, San Francisco, also schon auch Übersee. Das hat sich einfach so ein bisschen dadurch ergeben, dass wir uns spezialisiert haben auf Parkettdielen, die manche Parketthersteller so in der Art, wie wir es anfertigen, nicht anfertigen können. Vorhin ein Stichwort war ja schon die 11-Meter-Diele, das ist schon etwas sehr Besonderes. Da braucht man auch erstmal das richtige Rohmaterial dafür. Und wir gehen ja teilweise wirklich in die Wälder auf die Submissionen, wo wir die jeweiligen Stämme dann genau nach den jeweiligen Aufträgen teilweise auch einkaufen. Und das ist eine Kompetenz, die hat jetzt nicht jeder Betrieb. Und dann eben, du hast es ja vorhin auch angesprochen, mit diesen Elfmeter-Dielen, sowas ist auch gar nicht so leicht in der Produktion. Dann kommt später tatsächlich auch nochmal die Logistik, das ist dann auch nochmal das Nächste, ist auch gar nicht so einfach. Also da haben wir uns so ein Know-how aufgebaut über die Jahre hinweg, weshalb unsere Dielen nicht nur in Deutschland gekauft werden, sondern tatsächlich auch weltweit.
Das heißt, ihr seid hier so eine Art Hidden Champion für Parkett, spezialisiert in Deutschland, made in Germany.
Also ich möchte fast schon behaupten.
Ja, doch, auf jeden Fall. Das behaupten wir jetzt einfach mal.
Ja, ich denke mal schon.
Ja. Jetzt habe ich allerdings direkt dazu eine Frage. Ihr habt euch ja auch das ehrgeizige Ziel gesetzt, jedes Jahr CO2-Emissionen einzusparen und dann im Idealfall 2029 schon klimaneutral produzieren zu können. Da trefft ihr mit Sicherheit auch bestimmt eine Menge Maßnahmen, aber wenn ihr natürlich jetzt international auch arbeitet, habt ihr ja auch diese Transportwege, die ja auch oft schwierig sind. Wobei man ja sagt, Transport über Schiffe ist eigentlich, was CO2 angeht, gar nicht so wild am Ende. Oder wie sieht das bei euch aus?
Das ist eine sehr gute Frage, Jürgen. Das ist tatsächlich eine Sache, die bei uns intern auch nochmal diskutiert wird. Bei uns wird aktuell die Fracht nicht in die CO2-Bilanz mit reingenommen. Dementsprechend ist das aktuell noch kein Teil. Wir haben aber zum Beispiel auch in unserer CO2-Bilanz aktuell noch nicht mitbilanziert, mit welchem Rohstoff wir hier agieren, was mich immer noch so ein bisschen ärgert, weil an sich, wenn man drüber nachdenkt, agieren wir eigentlich eh schon mit einem sehr CO2-armen Rohstoff, wenn nicht sogar, also Holz speichert ja CO2.
Ja.
Wenn man das hochrechnen würde, welches Holz wir verwenden und was für langfristige Produkte wir daraus machen. Also das ist ja dann auch nochmal was, was man eben bei der CO2-Bilanzierung beachten sollte. Macht man jetzt aus so einem CO2-Speicher wie Holz jetzt Papier, was jetzt einmal verwendet wird und sofort geschreddert wird, dann hat es ja eigentlich auch keinen Nutzen. Dann wird ja das CO2 theoretisch wieder, kommt das ja wieder frei. Bei uns ist ja so, wir machen langfristige Böden. Zumindest ist es unser Anspruch, dass wir Böden machen, die teilweise sogar Generationen überdauern können.
Genau, und solange der Boden genutzt wird. Genau, solange der Boden genutzt wird.
Wenn der Boden lange genutzt wird und hier eine CO2-speichernde Ressource verwendet wird, argumentiere ich, dass ich sage, theoretisch sind wir eigentlich schon CO2-neutral. Aber es wird hier in dieser Bilanz eben nicht dargestellt. Ich muss eh sagen, ich finde es immer sehr schwierig, hier die 100%ige Bilanzierung bei der CO2-Bilanz wirklich 100% darzustellen. Aber wir haben uns das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, wir möchten hier auf jeden Fall transparent sein und die Sachen, die wir darstellen können, auf jeden Fall darstellen. Und so wie du gesagt hast, versuchen wir da jedes Jahr immer noch mal ein bisschen was einzusparen, um irgendwann mal eine Neutralität hier zu haben. Wobei, wie gesagt, also ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, wir sind eh schon sehr CO2-arm, auch mit unserer Produktion, die hier auch direkt im Allgäu sitzt. Also ich sitze jetzt hier aktuell gerade in meinem Bürogebäude. Wenn ich jetzt hier einmal über die Straße gehen würde, dann wäre ich direkt in der Produktion. Also da haben wir auch keine weiten Lieferwege. Das sehe ich schon auch als noch sehr wichtigen Faktor an.
Aber ich habe gerade so rausgehört, geplant ist es schon, dass er auch demnächst mal die Frachtwege mit einbezieht und guckt, wie es da aussieht. Oder ist das im Moment noch in weiter Ferne?
Das kommt immer noch mal so ein bisschen drauf an. Also ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen schwierig, das alles zu bilanzieren, weil manchmal ist es zum Beispiel so, dass der Kunde sagt, okay, er holt den Boden selber hier ab, es ist Ex-Works. Zum Beispiel mit dem Kunden aus Hongkong ist es so der Fall. Er sagt, okay, Ex-Works, er holt jetzt die Ware hier selber ab und dementsprechend ist, wem rechnet man dann die CO2-Bilanz dafür dann an oder die CO2-Emissionen? Dementsprechend ist es noch ein bisschen schwierig, aber klar, es ist bestimmt mal ein Punkt, den man vielleicht mal mit aufnehmen kann.
Naja, es geht immer um den Produktweg, ne? Und da ist natürlich auch, wenn der Kunde es selbst abholt, würde es natürlich schon mit reinzählen. Ich fand das ganz spannend bei Detlef Lohmann, den ich als erstes im Podcast hatte, der erzählt, dass er sich schon 2010 mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und die haben Ladungssicherungssysteme für Flugzeuge, für Fahrzeuge und das ist Aluminium. Und die haben dann eben festgestellt, okay, bei ihren Produkten haben sie bei Scope 3 eben 95% der CO2-Emissionen. Das heißt, sie können bei Scope 1, 2 natürlich viel ändern, können sagen, haben wir halbiert, sind aber nur 2,5%. Und dann ging es da eben irgendwann um Kreislaufwirtschaft, die sie jetzt eingeführt haben. Das sind halt so spannende Betrachtungswege, aber ich sehe oder habe das Gefühl, da seid ihr ja so mittendrin, euch da Gedanken drum zu machen. Ist das auch so ein Thema, was du mit reingebracht hast oder kommt das auch von deinem Vater?
Ja, definitiv. Also die Quantifizierung, dass ich wollte, dass das als Kennzahl irgendwie messbar ist, kam von mir. Das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich seit jeher irgendwie ein großes Thema bei uns. Man muss auch ja dazu sagen, wir haben ja Schiesier und Naturrohstoff. Und wir sagen auch immer in der Familie, es wäre totaler Schwachsinn, wenn wir jetzt sagen würden, als Unternehmen oder auch als Privatpersonen oder Familie, wir ja emittieren jetzt sehr viel CO2 und machen dadurch die Natur kaputt und machen dadurch den Rohstoff, auf den wir ja angewiesen sind, dann dementsprechend kaputt. Würden wir uns ja ins eigene Fleisch schneiden. Was mein Vater zum Beispiel auch schon mit eingeführt hat und was auch schon immer großes Thema bei uns war eine gewisse energetische Kreislaufwirtschaft bei uns einzubringen. Also wir haben sehr viele Solaranlagen bei uns, die auch in die Produktion teilweise mit eingespeist werden. Dann haben wir auch noch ein Kesselhaus, wo eben diese ganzen Holzabfälle bei uns eben verbrannt werden und die Energie, die dadurch erzeugt wird, die eben wieder in die Produktion eingespeist. Ja. Also ja, für uns ist das eigentlich ein sehr wichtiges Thema.
Das hatte ich gesehen bei euch auf der Webseite, kann man sehen, dass ihr massenweise Solaranlagen auf dem Dach habt. Ja. Schafft ihr es da komplett den eigenen Strom für euch zu erzeugen oder müsst ihr noch trotzdem zukaufen?
Theoretisch würden wir es schaffen. Wir speisen einen Teil davon eben auch ins normale Netz eben mit ein. Dementsprechend, ja, aber theoretisch wird's gehen, ja. Mhm.
Aber nochmal zum Parkett. Ich habe auch mal irgendwo gelesen und frag dich, jetzt stimmt das, dass man mit Parkett im Haus auch durchaus sogar selber dann Energie sparen kann bei sich selber, wenn ich Echtholzparkett verwende?
Du meinst hinsichtlich der Wärmedämmung, oder?
Ja, generell auch. Das glaube ich. Es ging da, glaube ich, darum, dass die Heizung auch viel später erst anspringen müssen, weil eben die Wärmeleitung anders ist. Ich bin da bei sowas immer etwas Laie. Aber kannst du mir vielleicht besser erklären?
Ja, das kann tatsächlich gut sein. Also ich meine, Holz ist ja von Haus aus, muss man sagen, ja irgendwie auch ein gewisser Wärmespeicher, beziehungsweise Holz hat ja von Haus aus auch eine gewisse Wärme. Inwiefern sich das jetzt in irgendwelchen Zahlen ausdrücken lässt, müsste ich dir jetzt auch nochmal genau nachsehen. Also da muss ich tatsächlich jetzt aufpassen, aber tatsächlich würde das Sinn machen, ja.
Aber wäre ja mal spannend, so zu gucken, weil das ja auch durchaus ein starkes Argument ist, richtiges Parkett zu verwenden statt Laminat, das ja in der Regel ein Kunststoff ist und nicht die gleichen Eigenschaften haben kann.
Ja, natürlich. Also definitiv. Jürgen, da komme ich gerne nochmal auf dich zu.
Ja, super. Übrigens, ich habe auch mal in der Bonner Südstadt gelebt. Da gibt es ja viele diese Jugendstilhäuser. Und da war überall Parkett drin, überall Echtholzparkett. Und das war da seit über 120, 130 Jahren drin. Also ich glaube, die Lebensdauer von eurem Produkt ist wirklich immens lange, würde ich mal behaupten.
Ja, das finde ich eben auch so schön und ich muss auch sagen, das war auch einer der Punkte, weshalb ich mich damals dann auch dazu entschieden habe, hier mit einzusteigen, weil wir ja wirklich ein Produkt produzieren, was natürlich eine lange Lebensdauer hat und dementsprechend ja auch nachhaltig ist. Und wichtig hierbei zu beachten ist halt, was für eine Oberfläche halt so ein Parkettboden hat. Unser Parkettboden hat momentan meistens eine geölte Oberfläche. Das ist gerade das, was am meisten nachgefragt wird. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was man über die Jahre hinweg auch immer gut instand halten kann und immer mal wieder auch aufbessern kann. Und das finde ich irgendwie, ja, ein schöner Gedanke.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mal zu nochmal einem anderen Thema. Du bist ja nur als relativ junge Frau, sage ich jetzt mal, darf ich ja, und eine Geschäftsführerin im Handwerk. Und das ist ja alles, würde ich mal vermuten, bei euch auch sehr männerlastig. Auf der anderen Seite verfolge ich dich schon länger auf LinkedIn, was du machst. Habt ihr so geguckt und dann kommst du immer irre kompetent rüber und steckst so voll im Thema. Aber hast du womöglich trotzdem so als junge Frau im Handwerk immer mal Probleme, dass so Männer kommen und sagen, oh, was will die mir denn jetzt erzählen hier? Passiert dir sowas noch?
Ja, tatsächlich schon.
Wie und gehst du damit gesagt, um?
Ach, ich bin dann in solchen Situationen nicht beleidigt.
Das ist schon mal gut.
Ich sehe das dann eher als Challenge an, um dann, so okay, wie du sagst, meinen Wissen mit meiner Kompetenz, was ich mir bis dato aufbauen konnte, eben dann hoffentlich die Leute von einem was anderem zu überzeugen. Und schlussendlich denke ich ja, und das fand ich auch immer ganz interessant zu sehen. Ich hatte natürlich in der Vergangenheit schon hin und wieder mal Fälle, wo ich etwas komisch behandelt worden bin. Also auch gerne mal am Telefon.
Also inwiefern komisch? Hast du da ein Beispiel vielleicht?
Ja, ich weiß nicht. Also wo jetzt beispielsweise ein Handwerker bei mir in der Beratung war, für den Parkettboden von einem Kunden von ihm und der mich die ganze Zeit aus der Reserve locken wollte und meinte, dass er mich da belehren müsste, aber mit ganz falschen Fakten zu manchen Parkettdingen. Und das war dann für mich dann schon auch ein ganz interessantes Gefühl, mit ihm da in den fachlichen Austausch zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Nichtsdestotrotz, und das betone ich auch immer wieder, ich meine, ich habe BWL studiert. Ich bin keine gelernte Parkettlegerin. Ich bin keine gelernte Schreinerin. Ich lerne auch selber immer noch mal total gerne dazu. Also ich finde, das ist irgendwie, ich gehe immer offen und gerne auf die Leute zu. Und wenn mir jemand so ein bisschen reservierter gegenüber ist, dann ist das auch fein. Ich muss nicht jedem gefallen. Mir ist es wichtig, dass es in der Sache passt und dass es in der Sache stimmt. Und ja, das ist das, was mir wichtig ist.
Ich habe das mal bei einem anderen Handwerksbetrieb erlebt, dass da auch eine junge Frau dann in die Nachfolge ging und dann so ein ja gut 30-jähriger, also schon 30 Jahre dort arbeitender Handwerker gesagt hat, nee, das mache ich jetzt nicht mit, also von so einem jungen Ding lasse ich mir da jetzt nichts sagen. Ist das bei euch auch passiert oder wie kannst du so eure Mitarbeitenden, die ja vermute ich mal gerade auch in der Produktion hauptsächlich Männer sein dürften. Ja, wie geht ihr da miteinander um? Akzeptieren die das ohne Probleme?
Ah, das ist eine gute Frage. Davor, ich muss auch ehrlich sagen, Jürgen, das war ein Thema, davor hatte ich einen riesen Respekt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und mein Vater und ich haben damals dementsprechend auch gesagt, also das Allerwichtigste ist erstmal, dass ich das Produkt wirklich von der Pike auf nochmal kennenlernen. Auch wenn ich sehr oft auch schon Ferienarbeit hier in dem Unternehmen und im Betrieb gemacht habe, aber trotzdem hier nochmal einen Deep Dive mache und wirklich auch in die Produktion gehe, bestenfalls auch mal in jede Maschine auch mich auch nochmal hinstellen und mir das auch von den ganzen Kollegen in der Produktion auch nochmal erklären lasse. Und die haben das dann gesehen, dass ich da unten damit gearbeitet habe und haben sich dann alle sehr gefreut, dass ich dann eben mit dabei war.
Ja, cool.
Und dass ich da wirklich auch interessiert an der Geschichte war und dementsprechend habe ich inzwischen eigentlich kein Problem mit denen. Man muss aber auch nochmal dazu sagen, ich gehe auch nicht auf einen erfahrenen Kollegen, wo ich genau weiß, der ist seit 30 Jahren im Betrieb jetzt mit dabei und haben mir tatsächlich auch ein paar Kollegen, sind wir sehr stolz drauf. Da gehe ich jetzt auch nicht hin und werde den jetzt auch belehren, wie er seinen Job zu machen hat, weil der weiß es einfach selber. Im Gegenteil, wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich auf ihn zu und frage ihn das, beziehungsweise wenn ich merke, oder wenn ich ein Bauchgefühl habe oder wenn ich merke, da ist jetzt ein Fehler passiert, sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur, dann gehe ich hin und sage ihm jetzt nicht, da hast du jetzt aber einen Fehler gemacht, sondern dann stelle ich eine Frage. Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, weshalb er das auch so gemacht hat. Also der mir jetzt nicht ersichtlich ist und kann dann wieder was dazulernen. Also von dem her bin ich da ganz happy, dass ich da inzwischen, so denke ich zumindest, ganz gut respektiert bin bei uns in der Produktion und dass die Kollegen auf jeden Fall hinter mir stehen und ich auch hinter den Kollegen stehe und ich da auf jeden Fall immer mit offenen Augen auch durch die Produktion gehe und da immer gerne Fragen stelle und sie dadurch eben auch sehen, okay, ich bin interessiert an der Sache, ich sitze da jetzt nicht in meinem gläsernen Turm, sondern versuche mich da wirklich mit deren Arbeit und auch mit deren Erfahrungen auseinanderzusetzen.
Ja, das klingt auf jeden Fall, als ob du dir da ein ganz gutes Standing erarbeitet hast, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch mit euren Mitarbeitenden so ein eigenes Arbeitszeitmodell erarbeitet, habe ich gelesen, eingeführt. Da habt ihr ja auch die gefragt, was die denn gerne hätten. Und da ging es ja auch mal wohl um die Vier-Tage-Woche. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie kam das denn an?
Ah, das ist ein cooles Thema. Also, wie gesagt, wir sitzen jetzt hier in einem kleinen, eher kleineren, ich sage immer Dorf, aber eigentlich sind wir ein Markt, aber es ist an sich ein Dorf. Und ich bekomme das ja dann immer mit von meinen ganzen Freunden und Freundinnen, noch so vom Studium, die da mit Homeoffice und eben 4-Tage-Woche die allermöglichst spannendsten Modelle bei ihren Arbeitgebern geboten bekommen. Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht nur uns so gehen, sondern wahrscheinlich anderen Unternehmen genauso. Wir kämpfen natürlich um Nachwuchs in unserer Produktion und dass wir da halt wirklich gut gelernte Leute anwerben und gut gelernte Leute bekommen. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt und habe dann auch mal mit anderen Unternehmen gesprochen, die in der Produktion die 4-Tage-Woche eingeführt hatten. Und habe da dann nur positive Rückmeldungen erhalten, also dass bei denen super klasse funktioniert hat. Und dann haben wir angefangen, hier dann mal Tiefeninterviews zu führen mit ein paar unserer Schlüsselleute in unserer Produktion, um zu hören, wie sie denn die Idee der 4-Tage-Woche denn finden würden und ob das funktionieren würde. Und uns wurde immer rückgemeldet, nein, also sie wollen das auf gar keinen Fall haben und bitte lieber so lassen, wie es ist und dass sie das viel attraktiver finden. Weil schlussendlich, auch wenn sowas vielleicht bei jungen Leuten gut ankommt, wenn ich da jetzt schreibe in der Zeitung, wo es eine Annonce schalte mit 4-Tage-Woche, wenn mir dann aber dann meine ganzen anderen extrem gut erfahrenen Fachkräfte alle gehen, weil sie keine 4-Tage-Woche haben wollen, dann habe ich mir selber ins eigene Fleisch geschnitten. Also dann macht das ja keinen Sinn. Und dann haben wir eine Befragung tatsächlich durchgeführt, weil wir dann wissen wollten, okay, sind es jetzt nur diese Schlüsselpositionen, die das so sehen, oder ist es die komplette Mannschaft, die das so sieht? Und haben dann nochmal andere Modelle in diesen tiefen Interviews mit diesen Schlüsselpositionen ausgearbeitet, die möglich wären. Und da wurde tatsächlich das 4-Tage-Modell zu 100% abgelehnt. Wir haben aber jetzt ein neues Modell ausgearbeitet, bei denen ja bei den Pausenzeiten so ein bisschen gekürzt wurde, aber dafür die Leute dann wieder ein bisschen früher nach Hause kommen. Also das wurde mit großer Mehrheit eben gewählt und das haben wir seitdem eingeführt und haben eine große Zufriedenheit bei uns jetzt in der Produktion und konnten jetzt tatsächlich auch nochmal ein paar Mitarbeitende in der Produktion anwerben. Ich kann aber jetzt nicht darauf zurückschließen, ob das jetzt aufgrund des neuen Zeitmodells ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich muss sagen, ich fand das Thema ganz interessant. Ich fand es auch echt klasse, da mal einen Deep Dive zu machen mit unseren Leuten. Und da sieht man auch mal, dass dieses Thema 4-Tage-Woche, das ja so ein großes Buzzword ist, auf LinkedIn beispielsweise, ja, überall groß propagiert wird, dass es nicht überall funktionieren kann. Und,
nein, gar nicht. Also ich finde das super und richtig cool, dass ihr das mit euren Mitarbeitenden gemacht habt, die befragt habt und das nicht einfach mal so aufgefropft habt, nur mal gucken, was passiert. Und vielleicht ist da vielleicht ein Tipp der Dr. Axel Klopprogge, mit dem hatte ich auch vor einiger Zeit einen Podcast, Liebeserklärung an die Arbeit. Das ist ein Buch, was er und seine Mitstreiter vom Göhringer Kreis rausgegeben haben. Und der sagt auch ganz klar, dass das Problem bei New Work ist einfach auch, oder eben, wenn man New Work als, was ja sowieso komplett falsch verstanden wird, aber wenn man das auf Homeoffice oder Remote-Arbeiten nur bezieht, dann ist das auch irgendwann so eine Entfremdung von der Arbeit. Ne, diejenigen, die Arbeit wird nicht mehr dort ausgeführt, wo sie eigentlich ursprünglich ist. Und was dann die Leute, die dann sagen, ja, ich kann doch in Bali am Strand arbeiten, vergessen, ist, dass sie auf diesem Weg ganz viel Dienstleistung von Menschen in Anspruch nehmen, die das eben nicht können, die ihre Arbeit vor Ort ausführen müssen. Beispielsweise der Pilot, der kann nicht sagen, das mache ich jetzt mal vom Homeoffice aus. Oder der Barkeeper an der Strandbar, wenn der sagt, oh, ich gehe jetzt auch und mache Remote-Arbeit, dann hat er auch nicht mehr viel. Und das wird bei diesem ganzen Thema tatsächlich vergessen. Aber ich finde es super, wie ihr das gelöst habt. Aber du hast auch gerade noch mal dieses Thema angesprochen, Nachwuchs und natürlich auch Fachkräfte. Ihr seid auf dem Dorf, sagst du, oder sogar ein Markt. Eine tolle Bezeichnung noch aus Bayern, glaube ich. Das gibt es, glaube ich, auch nur bei euch. Ne?
Kann gut sein, ja.
Ja, und wie sieht das denn da aus mit Nachwuchs und Fachkräfte? Bekommt ihr das noch ohne Probleme oder wird es auch schon langsam schwierig?
Sehr schwierig,
ja.
Tatsächlich. Also wirklich sehr schwierig. Aber ja, ich habe mir das Thema groß auf die Fahne geschrieben. Also für mich ist es extrem wichtig. Ja, es ist ja dann irgendwie auch ja eine gewisse Zukunftssicherheit des Unternehmens.
Ja,
und ich
klar.
Muss auch ehrlich sagen, das ist eines der Themen, wo ich sagen würde, dass die Zukunftssicherheit unseres Unternehmens ja gefährdet, wenn es darum geht, Nachwuchs zu bekommen.
Das heißt, ihr findet auch schlecht Leute, die in diesem handwerklichen Berufen, und ihr seid ja wirklich sehr, sehr spezialisiert handwerklich. Das ist ja noch teilweise richtig Handarbeit, wo auch mit dem Hobel gearbeitet wird. Da hatte ich mal geschaut. Da ist das wirklich so schwierig, da Leute zu kriegen, weil das ist doch eigentlich auch ein unglaublich toller, befriedigender Beruf, wenn ich da was schaffe, wo ich hinterher ja für Menschen einen schönen Lebensraum schaffe und ein Wohlfühlgefühl. Ihr macht ja mehr als nur Parkett.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, Jürgen, also Ich bin absolut deiner Meinung. Wenn jetzt hier an dieser Stelle auch jemand zuhört, der sich durch diese Worte vielleicht auch motiviert fühlt, sich zu bewerben, dann ja, kann er mir gerne mal eine Initiativbewerbung schicken.
Ja, auf jeden Fall, das kann er, weil hier wieder der Hinweis, natürlich wird in den Shownotes zum Unternehmen verwiesen und ich werde dann auch mal dein LinkedIn-Profil da reinbringen, dass die Leute sich mit dir direkt vernetzen können und natürlich potenzielle Auszubildende sich dann bei euch melden. Und ganz ehrlich, ich war früher viel im Allgäu, bin immer wieder gerne im Allgäu, das ist eine wunderschöne Gegend. Da lohnt es sich auch hinzuziehen. Und man hat da, glaube ich, eine ganz hohe Lebensqualität. Würde ich jetzt sagen, bei euch auch, oder? Was ist denn so in der Nähe bei euch Größeres? Dierlewang, wo liegt das ungefähr, so, um das mal einzuordnen?
Also es liegt, die nächstgrößte Stadt, die eigentlich jedem was sagt, ist München. Also wir sind so circa eine Stunde weg von München, aber haben da auch eine fantastische Anbindung, sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto.
Seid so ein bisschen östlicher dann im Allgäu.
Wie meinst du?
Ihr seid etwas östlicher dann im Allgäu.
Nee, eher westlicher.
Ja? Okay. Ja, genau. Wie weit ist der Bodensee von euch weg?
Auch so circa 3/4 Stunde.
Ah, sowas. Ja. Und das ist doch eigentlich auch toll. Also ist doch eigentlich Lebensqualität da unten.
Absolut.
Also Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörer, die schon immer mal handwerklich arbeiten wollten. Meldet euch bei Sophia Adler, Adler Parkett. Da habt ihr ein, ja, glaube ich, sensationelles Auskommen und macht ein tolles, tolles Produkt. Und da sind wir jetzt auch direkt an der richtigen Stelle, um zu unserem Sinnstift zu kommen. Der Sinnstift, den hast du ja vorab bekommen. Ah, da ist er, wunderbar. Und nochmal eine ganz kurze Erklärung. Bleistift, nach der Nutzungsdauer die Blumenkapsel oben einfach in die Blumenerde einpflanzen, gießen. Und meine Mission, die Erde oder die Welt mit kleinen, bunten, hübschen Vergissmeinnicht zu bedecken, ist wieder ein Schritt weiter.
Der Sinnstift.
Der Sinnstift, die Frage dazu. Wofür stehst du jeden Morgen auf?
Oh wow. Also mich motiviert, jeden Morgen aufzustehen, hier in diesem Unternehmen natürlich diese Herausforderung und diese Nachfolge anzutreten und hier ja auch meinen eigenen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen und das Unternehmen in die Zukunft zu führen.
Das ist eine, ja, das ist, glaube ich, schon ein ziemlich starkes Warum. Wunderbar. Dann noch die drei schnellen Fragen zum Abschluss. Nummer 1. Arbeitest du auch schon mal bei der Produktion mit? Also hast du schon mal so selber richtig Hand angelegt an den handwerklich?
Ja, ja? Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade in der Einarbeitungsphase war das tatsächlich auch der Fall. Wenn ich die Zeit finde, dann nehme ich mir da immer mal wieder alle paar Wochen mal Zeit, dass ich mal einen Tag runtergehe und wirklich auch einen Vormittag mitarbeite. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, meine Leute in der Produktion sind immer ganz froh, wenn ich nicht mitarbeite.
Wenn du wieder weg bist. Okay, gut, ja. Kann man da manchmal also auch verstehen.
Nicht, weil sie mich nicht mögen. Im Gegenteil, ich bin bei manchen Dingen vielleicht für sie noch ein bisschen zu langsam. Also ich könnte bei manchen Dingen noch ein bisschen schneller sein.
Ja, wobei, gut, wenn man sowas nicht ständig macht, muss man da aber auch ein bisschen Abstriche machen dürfen, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, das denke ich auch. Denke ich
ja, absolut. Ja, Frage 2. Gibt es denn außer Holz noch andere Hobbys überhaupt bei dir?
Also ich reise unheimlich gerne. Ich finde es auch sehr bereichernd und ich muss ehrlich auch sagen, meine ganzen Freunde, mit denen ich bis dato reise, sind manchmal auch schon richtig genervt von mir, weil jedes Mal, wo ich hinkomme, das Erste, was ich mache, ist natürlich auf den Boden schauen. Und wenn wir irgendwelche Städtetrips machen und ich laufe zufälligerweise an irgendeinem Parkettladen vorbei, muss ich dann natürlich sofort reinlaufen und mit den Leuten reden. Also da ist es schon teilweise zu lustigen Begegnungen gekommen und teilweise sogar auch schon zu Kunden, die ich dann auf irgendeiner privaten Reise dann irgendwie akquirieren konnte. Also ganz lustig.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Wir haben mal mit unserer Kommunikationsagentur damals für einen Hersteller von Traktoranbausystemen und Gelenkwellen bei Landwirtschaftsmaschinen gearbeitet. Das war also auch lange Zeit unser Hauptkunde. Wir steckten da total drin. Und immer, wenn wir irgendwo unterwegs waren und irgendwo einen Traktor gesehen haben, haben wir geguckt, was ist das für eine Gelenkwelle? Ah, keine Walterscheid, das geht ja gar nicht. Und, da, haben da auch immer geguckt, was ist das denn? Was hat er denn da dran? Und fand das auch immer ganz spannend. Irgendwie ist man dann da so mittendrin. Ich kann das also zu 100% nachvollziehen. Dann kommen wir aber noch zur letzten Frage. Ihr habt ja ein sehr traditionelles Produkt mit Holzparkett, aber gibt es da auch noch Innovationen, die ihr womöglich entwickelt oder vielleicht mal vorhabt zu entwickeln?
Ja, das stimmt. Es ist ein so gesehen traditionelles Produkt. Es tut sich aber am Markt gerade sehr viel was Beispiel die Deckschicht angeht. Also viele andere Hersteller sparen da zum Beispiel jetzt so ein bisschen an der Deckschicht, an der Nutzschicht, um hier das Produkt so ein bisschen günstiger zu machen. Haben wir explizit gesagt, werden wir nicht machen, weil das Qualitätseinbußen haben nach sich ziehen könnte.
Also auch für die Lebensdauer.
Ja, ist so eine Frage der Philosophie, muss man sagen. Also wir würden die Schiene jetzt, glaube ich, eher nicht fahren. Also wir fahren diese Philosophie nicht. Was sich natürlich immer tut, ist die Frage nach Oberfläche. Also die Oberfläche noch resistenter zu gestalten. Noch, wobei man sagen muss, wir haben schon eine sehr resistente Oberfläche, aber gibt es am Markt immer mal wieder Neuerungen, auch von anderen Mitbewerbern. Und das finde ich immer ganz interessant zu sehen, was sich da so tut. Also ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren bestimmt noch mal vielleicht noch was tun, vielleicht nicht bei uns, vielleicht bei anderen, wer weiß, also mal sehen. Aber das Thema Oberfläche ist auf jeden Fall was, was beim Parkett immer mal wieder Innovationen hervorruft. Und was ein Riesenthema ist, ist, war jetzt auch großer Punkt hier in dem Podcast, ist natürlich auch Regionalität und Klimaschutz. Also woher das Holz kommt, sieht man auch, dass es immer wichtiger wird hier im Parkettbereich. Und auch, ja, Wohngesundheit, Baugesundheit, also welche Chemikalien werden eingesetzt bei der Produktion, welche, ja, da wird sich bestimmt in den nächsten paar Jahren so einiges tun, glaube ich.
Das heißt, es gibt eine Menge Dinge, wo ihr auch immer wieder ein Augenmerk drauf haben müsst, was da so um euch rum passiert, auch an Vorschriften etc. pp., auf die es
ja,
immer wieder
haben
gilt
wir schon,
zu achten.
Ja, haben wir schon, aber man muss dazu sagen, beispielsweise was so Wohngesundheit angeht, wir waren schon von Anfang an sehr dahinter, dass wir eigentlich fast ohne Chemie hier was herstellen, beziehungsweise den Leim, den wir verwenden, ist formaldehydfrei, also hier wirklich keine Ausdünstungen haben.
Ja.
Interessant wird, glaube ich, noch das Thema Parkettkleber in den nächsten Jahren, also wenn dann das Parkett dann wirklich verklebt wird. Ja, das wird immer noch mal größer nachgefragt und soweit ich das gesehen habe, aber ich lasse mich da gern auch belehren, gibt es noch keinen emissionsfreien Parkettkleber. Es gibt emissionsarme,
okay,
aber noch keinen emissionsfreien. Und das wäre bestimmt noch was sehr viele Kunden bestimmt auch noch mal beruhigen würde, wenn es solche emissionsfreien Kleber geben würde.
Genau. Ja, jetzt hast du mir am Anfang unseres Gesprächs angedroht, es könnte sein, dass dein Vater reinkommt und wir würden dir dann direkt einbinden. Jetzt bin ich fast schon enttäuscht, dass das nicht passiert ist.
Das tut mir
vielleicht
leid,
ja, vielleicht haben wir irgendwann mal eine andere Gelegenheit, aber jetzt sind wir schon fast am Ende.
Sehr gerne.
Deswegen vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Sophia Adler, Mitgeschäftsführerin und Nachfolgeunternehmerin bei Adler Parkett in Dirlewang. Und wie gerade schon mal gesagt, in den Shownotes findet ihr den Link zum Unternehmen, um euch weiter zu informieren über einmal dieses tolle Produkt und was das Unternehmen macht. Und natürlich, wenn ihr euch da bewerben wollt, einfach machen, da seid ihr gerne gesehen. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden oder auch werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben auch heute wieder im Gespräch gesehen, wir haben einen tollen, starken Mittelstand, auch von kleinen Unternehmen, die wirklich schon lange auf dem Markt sind, jetzt in der dritten Generation, haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, Unternehmen, die in der Nachfolge sind, schon 2, 3 oder 4 Generationen. Und diese Unternehmen haben alle einen unglaublich starken Impact auf die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Und sie haben damit natürlich auch eine große Verantwortung. Denn mit ihrem Handeln, mit ihrem Tun können sie Menschen zum Umdenken und Andershandeln bewegen. Deswegen sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Aber für unsere gemeinsame Zukunft lohnt sich das. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an dich für dieses wirklich sensationelle Gespräch. Liebe Sophia, hat mir viel Spaß gemacht.
Herzlichen Dank an dich, Jürgen, und danke auch für die tollen Fragen. Ich muss sagen, es war viel Spannendes dabei und ich nehme da jetzt auch einiges mit. Und nicht nur diesen wunderbaren Sinnstift, das war auch eine richtig klasse Idee, sondern auch einige Dinge zum Nachdenken.
Ja, wunderbar, das freut mich. Dann vielleicht mal bis bald. Ciao.
Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.